Rüdiger?
Ja, Bernie?
Gehst du in die Schwammerl, wie wir in Bayern sagen?
Regelmäßig, weißt du doch. Ich habe es auch schon hier erzählt im Intro, als es eine meiner wunderbaren, das ist eine dieser Dad-Dinge, die ich tun, mit denen ich andere alt aussehen lasse.
Und was sammelst du so ein?
Eigentlich ausschließlich Maronen und Steinpilze. Ab und zu nehme ich auch einen Parasol mit, aber nur Dinge, die ich eindeutig identifizieren kann.
Mein Vater hat neulich so ein Parasol angebraten. Mhm. Hat geschmeckt wie ein Stück zartes Fleisch.
Siehst du?
Ja.
Ja, Parasol schmeckt gut.
Gut, das war's hier mit unserem Pilz-Intro.
Gut, für mehr Informationen gehen Sie auf die Seite des Deutschen Pilzdienstes.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen und nicht übers Pilze sammeln. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der Many-Faced Actor. Er sieht in letzter Zeit viel Männern beim Sex zu. Nee. Das erklären wir gleich, ne? Der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, nennt man ihn auch. Er ist Deutschlands beliebtester Neurodermitiker, der Mann mit der reizlosen Klima, der Hauskatzen-Dompteur und Carsharing-Connoisseur, der Bürgermeister von Dennington City. Er ist hin und wieder auch mit ironischer Brechung Mobilist und Militarist. Er ist der Porn-Free-Pesketarier und laut Sekundärliteratur der lustigste Mann im Internet. Er ist der Mann ohne Pflichtspieltore. Es handelt sich hierbei um Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Gesponsert wir von der Imkerei-Peschel, Biederrhein-Lama, weiter wir sind.
Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
Ja.
Ist auch gut, um so akkusativ und, also um so Fälle zu üben. Den. Ja.
Ja, zu dem komme ich gleich zum Sponsor.
Ah, gut.
Da war ich nämlich.
Bitte.
Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Das heißt, ihr spendet uns hin und wieder etwas, also wer will. Wir bedanken uns und senden weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Bis zur Unendlichkeit und weiter.
Und zurück.
Und zurück. Und wieder zurück. Das geht, wenn ihr per PayPal uns unterstützt. Oder mir schreibt, dann nenne ich euch die weitere Vorgehensweise unter bernie.meyer@gmail.com. Das ist auch das PayPal-Konto. Ich muss aber auch sagen, wer nichts spenden will, dem nehmen wir es nicht übel, oder Rüdiger?
Nein, das nehmen wir nicht übel. Einfach zuhören dann. Was wir nicht mal machen, ist uns, was wir schon ein paar Mal hatten, nachts irgendwo unter Brücken treffen, Geldübergabe in Koffern, kommt alleine. Da haben wir keine guten Erfahrungen gemacht.
Nee, das ist manchmal so ein bisschen off the rails
gelaufen. Das ist öfter mal eskaliert. Hatten wir auch meistens einen Hörer weniger. Also,
die Option bietet man nicht mehr an.
Das bietet man nicht mehr an.
Nee. Nein. Aber wisst ihr, was ihr auch machen könnt? Ihr könnt the word spreaden. Ne? Ihr könnt sagen, hört Brennerpass, hört mehr Brennerpass. Ja. Und zwar jetzt nicht aus purem Eigennutz, weil mir ist es persönlich egal, ob wir 1500 Hörer haben oder 2500 in der Woche. Na, ganz egal ist es mir nicht, das stimmt nicht. Aber es macht nicht viel mit mir. Aber wir haben manchmal so Themen wie zum Beispiel heute oder neulich auch Geflüchtete. Süßigkeiten lassen wir jetzt mal weg. Wobei die Zuckerwarnung war auch nicht ganz ohne.
Ja.
Die tatsächlich ein bisschen von, vielleicht ist es ein bisschen Hybris, aber die von gewisser sozialer Relevanz sind oder zumindest unsere Gäste sind's. Mhm. Vielleicht nicht das, was wir darüber dazu beitragen, aber unsere Gäste. So wie auch heute. Das heißt, da helft ihr nicht nur uns, sondern helft ihr auch der Gemeinnützigkeit oder so ein bisschen dem Sozialleben, wenn ihr sagt, hör doch mal Brennerpass, interessantes Thema die Woche. Diese Woche zum Beispiel ist unser Thema sehr interessant, wie ich finde, nämlich es lautet HIV.
Ja.
Ja. Wer jetzt schon abschaltet und sagt, er hat genug von Pandemien, Epidemien, sonst irgendwie, dem sei gesagt, es gibt da auch gute Nachrichten.
Es gibt News, ja.
Ja.
Man kann wirklich sagen, ich habe in dem Zusammenhang jetzt in Vorbereitung Dinge, die mich richtig überrascht haben.
Hm.
Die wir noch nicht verraten, oder?
Nee, aber vom Tisch, das muss man auch sagen, vom Tisch ist das Thema bei Weitem noch nicht.
Nee.
Okay, gut, Rüdiger, jetzt, ich war in Bayern.
Ja.
Ja, ich bin verreist. Ich hab lange nicht kapiert, ob ich darf oder nicht.
Ja, da bist du nicht der Einzige, aber ja.
Ja, gut. Aber es war, als die Sachlage dann klar war, dass der Beherbergungsverbot nicht beinhaltet, dass ich bei meinen Eltern penne,
ja.
Bin ich losgefahren.
Mhm.
Und ich war bei meinem Onkel, dem Honiglieferanten. Lieferanten
unter den Honiglieferanten.
Ja. Herrn Wolfgang Peschel. Und ich musste was dazu, die kurze Vorgeschichte ist nach unserem Süßigkeiten-Exzess. Wer es nicht weiß, wir haben letzte Woche jeder mehr als 10 Süßigkeiten aus aller Welt getestet.
Ja.
Und
beste Grüße übrigens von Alexis von Sugarfari, hat sich's angehört und es hat ihm gefallen.
Ist er zufrieden?
Er ist zufrieden.
Ja, ich habe Hörerfeedback bisher, ich habe viel geschmatzt.
Ich habe mal reingehört, wir haben sehr geschmatzt, du lieber Himmel.
Ja, aber wir mussten auch.
But it was a thing, finde ich.
Ja, aber wir mussten auch in kürzester Zeit 10 so Dinge probieren.
Und was uns aber, Entschuldigung, wenn ich noch einen Satz sage, aber was uns wirklich beiden aufgefallen ist, so gut, du sagst immer zwischendurch, so gute Laune hatten wir schon lange nicht mehr im Brennerpass.
Ja.
Ich weiß gar nicht, da kam einiges zusammen.
Ja. So viel zum positiven Effekt. Der negative war, dass mein Magen danach ein bisschen ramponiert war. Ich vertrag eh nicht so viel Zucker.
Ja.
Und das war dann ein bisschen das eine Stück zu viel. Dann bin ich mit angeschlagenem Magen nach Bayern gereist. Und dann war ich bei meinem Onkel, also dem besagten Imker, und habe ihm das so ein bisschen erzählt von der Session. Und hat er gemeint, da machen wir gleich einen Blutzuckertest.
Ah,
ja.
Das kann er, weil er ist Diabetiker?
Nee, aber unsere Oma, also seine Mutter,
ja,
auch die Mutter von meiner Mutter, die war Diabetikerin und da sind wir in der Familie eigentlich, oder sollten wir alle ein bisschen vorsichtiger sein.
Okay.
Und genau, und dann habe ich diesen Blutzuckertest gemacht und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, keine Süßigkeiten mehr zu essen.
Mhm.
Das habe ich auch durchgezogen, nur ich konnte diesem Nusshörnl von meiner Mama nicht widerstehen.
Naja.
Genau, und dann hatte ich tatsächlich zwei Stunden nach dem Nusshörnl hatte ich dann auch einen Blutzucker von 134.
Oh, das ist relativ viel, oder?
Ja, das ist relativ viel. Das ist also meine Tante, die sich ein bisschen auskennt medizinisch, hat gesagt, das kann man noch rechtfertigen mit dem Nusshörnl, weil das ist ja wirklich mit Zucker überzogen.
Mhm.
Und das ist ja quasi die Süße in Person. Aber sie hat gemeint, kann man ja grundsätzlich immer mal ein Auge drauf werfen.
Okay.
So. Ja. Genau. Und danach bin ich dann tatsächlich in die Süßigkeiten-Diät endgültig gegangen.
Sehr gut.
Wobei, ich muss zugeben, ich habe natürlich schon auch, also ich esse dann schon auch so einen Joghurt von Lobetaler oder auch mal Smacks. Das so ganz lasse ich es mir nicht nehmen.
Hm.
Aber so Schokolade, Schokoriegel, Gummibärchen, jetzt I'm done for.
Du, ich kann nur sagen, ich war am Wochenende bei meinem Onkel und mehr weiter muss ich leider gar nicht reden. Aber ich habe meine Tasche steht neben mir, mit der ich gleich zur Probe gehe. Sie ist voll mit Süßigkeiten, mit denen ich jetzt meine Kollegen in die Diabetes prügeln werde.
Ja, genau.
Um meine Familie zu beschützen.
Rüdiger schenkt mir auch öfter was.
Ja,
quasi
gut eine abgehangene Süßigkeiten.
Eine Zweitschenkung von seinem Onkel und das freut mich auch sehr. Aber ich glaube, I'll pass.
Ja, okay.
Die nächsten paar Wochen.
Damn it.
Ja, okay. Ja, ansonsten, ich habe mir im Vorfeld der Sendung überlegt, ob wir über Corona sprechen.
Ja.
Und dann ist mir aufgefallen, diese Woche, wir haben quasi jedes Mal, wenn ich mit meinen Eltern am Frühstückstisch saß, auf der einen Seite die Allgemeine Laberzeitung, auf der anderen Seite die Süddeutsche.
Das ist geil, Allgemeine Laberzeitung, es klingt halt wirklich wie, als wäre das so ein, jeder weiß, damit ist die, was weiß ich was, die Bildzeitung gemeint oder sowas, die Laberzeitung, ja.
Nee, genau. Das ist, das
ich weiß,
du.
Ja, ja.
Die heißt so, das ist dieses Regionalblatt.
Ich weiß, ich brauche nur immer eine Sekunde.
Wegen dem Fluss Laber.
Wegen der Schwarzen Laber?
Nee, die schwarze Laber, die ist woanders.
Die ist woanders, okay. Die
gibt es nur in meinem Buch und woanders.
Ja.
Aber
nicht
direkt in meiner Heimat.
Gut.
Da heißt sie nur Laber. Genau. Und es ging halt bedrückend viel um Corona in diesen Zeitungen und neue Fallzahlen und es schnellt so in die Höhe. Und es hat immer für eine richtig, da fing der Tag schon irgendwie bedrückt an irgendwie.
Mhm.
Dann habe ich überlegt, weiß nicht, wir lesen ja eh alle Zeitungen, wir sind informiert, oder?
Ja.
Ist das ein Thema für uns? Corona?
Corona?
Steigenden Fallzahlen, schießen in die Höhe.
Ja, natürlich. Es könnte demnächst mal wieder einigen Einfluss auf unser Leben haben.
Ja, aber sollen wir hier drüber reden? Das ist die Frage.
Also das ist die Frage. Müssen wir nicht zwingend, finde ich. Ich könnte mir vorstellen, dass wir es im Zusammenhang... Wir sind ja auch, muss ja sagen, ein bisschen auf unser heutiges Thema AIDS auch durch Corona gekommen.
Ja, das stimmt.
Weil also einfach, klar, Umgang mit Pandemien oder Epidemien. Und ja, wir sind dadurch ja drauf gekommen. Also wir werden bestimmt nochmal drüber reden.
Das im zweiten Teil der Sendung auf jeden Fall, aber so jetzt.
Jetzt, glaube ich, ist alles, was wir jetzt so über Maskenfuzzis und Attest-Heinis und über das, glaube ich, haben wir alles irgendwie durch.
Ja, und das zweite Thema, was halt so kam, war dann immer, also weil immer die beiden dominierenden Themen waren halt Corona und Trump.
Ja.
Beides war irgendwie deprimierend.
Ja, voll.
Ich bin mir auch ein bisschen genug von Trump-Themen, muss ich sagen. Und Trump-Witzen und Trump-Zitaten und Trump-Tweets und.
Ja, naja. Ja. Ja, ja, verstehe ich. Das, ja, es ist so zwischen, ja, reden wir drüber und ja, in der Welt ist es natürlich, Gott, ey, noch wie viele Wochen bis zur Wahl?
Boah, na gut,
drei.
Hm. Ja. Die Frage ist, was tragen wir noch dazu bei?
Du, ich probe ja gerade ein neues Stück an der Distel. Was
ihr dann gar nicht aufführen dürft, wahrscheinlich.
Was wir dann wegen Corona vielleicht gar nicht spielen, was. Es gibt einen Schluss im Moment mit Trump. Da lustigerweise ist so ein bisschen noch die Ansage, na, wir warten mal ab, wie die Wahl ausgeht, weil die Premiere ist erst nach der Wahl. Natürlich auch denke, na gut, also die Figur Trump, erstmal vielleicht nur die Figur Trump wird uns noch erhalten bleiben. Präsident wird er auch noch sein. Die Frage ist, wie lange noch? Man setzt sich ja ernsthaft damit auseinander, was passieren wird, wenn er die Wahl nicht annimmt. Die Frage ist nur, was bringt's da, Witzchen zu machen, weißt du?
Es wird ernst, kann man sagen, oder? Mhm. Ist doch schon in zwei Wochen, oder? Haben wir nicht
ja,
schon
zwei,
heute?
Natürlich. Ist den, mir auch 19. Klar. Es ist schon in zwei Wochen, ja.
Ja. Ja. Okay, gut. Wegen Corona, zurück zu Corona. Also noch geht ja alles.
Ja.
Ich war essen am Freitag.
Mhm.
Samstag war ich im Museum.
Ah.
Darüber möchte ich kurz berichten.
Bitte.
Bist du bereit für einen Kulturbericht?
Ich bitte darum.
Ich war in einer Ausstellung in der wo war es? Ich glaube in der Alten Nationalgalerie zu belgischem Symbolismus.
Ja.
Das sagt einem erstmal nicht so viel, aber der Übertitel ist oder Untertitel ist Dekadenz und dunkle Träume.
Okay.
Und das ist eigentlich schon sehr, das trifft es eigentlich schon ganz gut. Das ist so Ende der 18, also so in den 1880ern.
Ja.
So fand es siekelmäßig, also war definitiv die Stimmung. Ein bisschen zeitgleich zu den Impressionisten auch, basierend auch auf so einer französischen Künstlergruppe namens Le Vent, also die 20.
Ah.
Und wenn man in der Alten Nationalgalerie war und sich schon mal irgendwie, vielleicht hat man schon mal das Bild Die Toteninsel von Böcklin gesehen, eins meiner absoluten Lieblingsbilder. Und das ist belgischer Symbolismus. Es geht tatsächlich von der Landschaftsmalerei bis zu grotesken, karikaturartigen Dingen. Also hat so also ein bisschen Goya-Vibes gefühlt da. Und es ist auf jeden Fall sehr abseitig.
Okay.
Es ist abseitig, dämonisch.
Und
es geht quasi um, also in der Ausstellung steht auch selber Eros und Thanatos sind die beiden Motive.
Und Symbolismus, weil es ist alles sehr symbolisch aufgeladen?
Symbolismus kann ich dir gar nicht so viel dazu sagen, ohne quasi in völliges Halbwissen abzugeraten. Ich weiß nur, dass es hauptsächlich eine literarische Strömung ist, warum die Symbolisten, glaube ich, auch so ein bisschen untergingen irgendwie. Nee, jetzt steht hier auf Wikipedia zum Beispiel wieder, es wäre eine Kunstströmung der Malerei und Bildhauerei. Ich habe eher gelesen, auf der Ausstellung steht, dass es quasi gegenüber den literarischen Symbolisten etwas untergegangen wäre. Aber es ist auf jeden Fall, es gibt ein paar Bilder, vielleicht die kennst du, wenn ich dir die zeige. Es ist fantastisch und es ist tatsächlich auch sehr verstörend.
Okay.
Aber es ist eine unglaublich gute Ausstellung.
Gut.
Und es war wirklich sehr viel los auch. So zum.
Ist es nicht in den Museen auch so, dass man so Timeslots bucht?
Ja.
Okay.
Ja, ich glaube, man kann rein, wenn spontan mal jemand abgesagt hat oder so, aber eigentlich muss man schon im Vorfeld buchen.
Okay.
Ich bin selten so angepflaumt worden. Angepflaumt ist auch ein schönes Wort, ne?
Ist ein gutes Wort.
Wie in diesem Museum. Da hatte ich nämlich gedacht, ich habe da auf meinem Audioguide gesehen, Mensch, die 231 habe ich noch nicht gehört.
Und
habe versucht, die war dann in dem Raum hinter mir, habe ich wohl übersehen, wollte dann in den Raum zurück. Dann hat sich mir eine Frau Museumswärterin in die Bahn gestellt, in den Weg gestellt.
Dich getackelt.
Und hat gesagt, Sie können doch nicht zurück. Was fällt Ihnen ein? Sie können doch nicht in einen anderen Raum zurückgehen. Tja. Das ist doch hier ein Rundgang. Haben Sie das Schild nicht gelesen? Und ich so, wow, wow, wow.
Mhm.
Okay, I get it.
Mhm.
Und dann habe ich noch, die war
barsch.
Ja, das war unnötig. Mhm. Ich wollte ja nichts Böses machen irgendwie. Mhm. Na gut, aber das kann ich nur empfehlen. Belgischer Symbolismus.
Du, aber jetzt, ich habe gar nicht dran gedacht, aber wo du es erzählt hast, ich war diese Woche auch im Museum. Ich war zum ersten Mal hier in unserem kleinen Mauermuseum. direkt hier an der Bernauer Straße und habe was mit der Familie gemacht, obwohl wir hier wohnen und direkt an der Mauer sind. Mhm. Auch mit der Frau Tochter mal uns Bilder angeguckt vom Mauerfall.
Ja.
Das war sehr interessant.
Ja, das habe ich auch schon hinter mir. Ich weiß noch, dass unser Kind da damals sehr drüber gestaunt hat, dass man da, dass es da Leute gibt, die haben so riesen Stacheln, an denen man sich aufspießen kann, irgendwo ja. hinlegen.
Mhm. Das ist direkt am Eingang, ne? Dieses Ding, sieht aus wie so ein Fakir-Nagelbett.
Ja, genau, mhm. das ist gemeint. Ich habe noch eine Geschichte, die mein Kind involviert. Ich erzähle nicht gern von meinen Kindern, das ist einfach nicht, that's not how I roll, aber ich fand den Spruch ganz gut. Und zwar, wir waren auf der Burg Falkenstein
ja.
in der Oberpfalz und da ist wirklich ein sensationell altes Schloss, also ehemals eine Schlossruine mit einem tollen Rundgang und so. Und da gibt es so einen Burgturm, der ist auch relativ hoch, da war ich tatsächlich nicht so, da war leicht schwindelig da oben. Und da sind wir hoch und da hatten wir so auf einer Mittelebene von dem Turm, da gab es einfach so einen Raum, da standen so ein Streckgalgen, so eine Spannbank, irgendwie so Folterinstrumente halt. Mhm. Ne? Und dann hat mein Sohn jetzt gefragt, was ist das? Dann habe ich es halt so ein bisschen erklärt, auch die Mechanik. Und dann hat er nur, sein Resümee war nur, was ist falsch mit den Leuten im Mittelalter?
Ja, naja.
Leider, wenn man dann nochmal genauer drüber spricht, dass das Mittelalter so brutal war und da gab es viel Tote und so, dann muss man, wenn man die Statistik guckt, sehen, naja.
Also naja, im Vergleich.
Es ist nicht so, dass es jetzt weniger, es gibt eigentlich viel mehr Tote jetzt. Ja, da hat man wenigstens noch ein bisschen, also ja, so grausam was war, aber da haben halt so ein paar Ritterheere gegeneinander.
Außerdem ein Kind, sag ich mal, ist so eine Streckbank auch leichter zu erklären als Waterboarden. Wenn ich Waterboarden meinen Kindern versucht habe zu erklären, dass die glauben immer nicht, dass das so schlimm ist.
Das ist so geil, dass man so, wenn ich versucht habe, meinen Kindern Waterboarden zu erklären.
Naja,
das
irgendwann.
Das ist ein alltäglicher Vorgang.
Ja.
Ja, aber selbst ich habe manchmal noch Schwierigkeiten, dass irgendwie, wenn ich eine Streckbank sehe und dann höre ich, jemand kriegt ein bisschen Wasser über den Kopf.
Würde ich auch denken, ja.
Ich
nehme das Wasser. Oh Gott.
Okay.
Gut. Wir,
Es wird ja viel über die, ich wollte noch, Entschuldigung, ich habe so viel Themen irgendwie. Hast du mal gelesen, dass dieser, es wird ja viel über Nawalny geschrieben, ne?
Ja.
Ist ja wieder gesund und so, sorgt ja für eine regelrecht diplomatische Krise.
Mhm.
Der Nawalny ist gar nicht so immer so ein netter Typ eigentlich gewesen. Ich weiß nicht, ob das bewusst ist.
Nee. Wieso?
Ja, der hat sich schon auch krass homophob geäußert.
Ah.
Und, ja, ich will da jetzt gar nicht Stimmung machen, aber kann das auch nicht befürworten, dass man Leute vergiftet.
Nee, vergiften darf man ihn trotzdem nicht.
Nee, aber nur mal, dass man sich ein bisschen informiert, dass natürlich, obwohl er Oppositioneller ist und da auch irgendwie, ja, aber auch seine Partei, ja, das ist nicht mal alles ganz koscher. Es rentiert sich, glaube ich, den Kollegen Nawalny auch mal zu googeln. Und einmal mehr herauszufinden, dass halt so vieles nicht schwarz oder weiß ist, sondern Shades of Grey. Ne?
Mhm.
Das, ja, genau. Dann.
Was hast du alles geguckt? Nein, du bist noch woanders. Sag.
Nein, ich bin jetzt ich wäre jetzt beim Kulturteil.
Gut.
Ja. Shall I begin?
Bitte.
Aber ich habe gerade so viel geredet. Erzähl doch, was du geguckt hast.
Du, was habe ich denn geguckt? Ich habe, ich gucke gerade, weil jetzt gerade ist die dritte Staffel rausgekommen. Ich habe die zweite gar nicht gesehen, Bernd. Ich habe jetzt völlig mal off the grid, sagt man das?
Off the grid.
Off the grid habe ich jetzt mal, ich habe nochmal Babylon, Berlin bin ich nochmal eingestiegen. Weil wir befinden uns ja gerade in den boring 20s und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe so ein, zumindest im Gucken, ich habe so ein.
Also im Gegensatz zu den roaring 20s haben
wir boring jetzt die 20. boring 20s. Ja, ist gut, ne? Ja, und ich hatte irgendwie total Bock auf Berlin und dieses. Ich wollte zumindest Menschenmengen und ein volles Berlin in, obwohl, nee, das stimmt ja nicht. Berlin ist ja schon auch voll, aber
ja.
Aber Partys wollte ich sehen. Ich hatte irgendwie Bock auf Berlin, Babylon. Ich habe jetzt lustigerweise gelesen, die Zuschauerzahlen für die dritte Staffel, die jetzt gerade angelaufen sind relativ schwach. Ich bin noch nicht zur dritten.
Obwohl es der Tatort-Slot hatte, glaube ich, oder?
Ja, und obwohl es direkt auch nach einer Corona-Sondersendung kam mit wie viel Millionen Zuschauer. Es konnten sich nicht viele rüber retten. Dann habe ich allerdings mit meinem Vater kurz drüber gesprochen, weil ich nochmal gesagt habe, wie unglaublich mich diese alten Berliner Wohnungen an die alte Potsdamer Wohnung zu DDR-Zeiten bei meiner Oma erinnert, die Badeöfen, die alten Lichtschalter und wie sehr ich das auch mich gerne daran erinnere. Aber er sagt, die Handlung ist mir viel zu wirr. Wobei mein Vater auch zu den Leuten gehört, der schon in den 90er Jahren an einem Tatort gescheitert ist. Naja.
Hey, was sagst du?
Mir gefällt's gut. Ich habe jetzt nur die zweite Staffel gesehen. Ich find's spannend und ich finde, ein paar Schauspieler schrauben sich da echt da auf internationale Höhe hoch.
Ist der Heidi noch bei?
Heidi ist dabei und du kriegst auch gerade den Heidi-Blick. Wir lieben ja Heidi sehr.
Ja.
Auf der Bühne sowieso, dass er den Hamlet und den Richard für uns so runterbricht. In Fernseh-Filmformaten empfinde ich manchmal auch ein bisschen sowas. Ich nehme ihn auch nicht ganz ernst, weil ich sage, was macht denn der da schon wieder? Aber da ist irgendwie, er ist richtig, ich vergesse, dass er der Heidi ist.
Mhm.
Und das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen.
Mhm.
Hat eine Szene mit Benno Fürmann da zusammen zum Beispiel. Benno Fürmann, muss man sagen, macht das auch alles gut. Ist jetzt, was ist jetzt hier für eine Kritik? Aber ja, ich finde ein paar Leute da wirklich gut. Ich auch sehr die Liv-Lisa Fries, hat sie gesagt.
Ja, Liv-Lisa Fries, genau. Ja, für eine gute Schauspielerin, finde ich auch.
Mhm.
Ja, ich bringe es trotzdem nicht ganz übers Herz, es zu gucken.
Verstehe ich auch.
Es sind viele Vorurteile gegenüber dem deutschen Film. Also ich weiß, dass ich da nicht so viel Bias haben sollte, aber es fällt mir schwer. Vor allem, wenn ich lese, letzte Woche wieder gelesen habe, Til Schweiger, unser soziales Gewissen der Nation, dreht jetzt einen Film, in dem er, und jetzt halte ich wirklich fest, weil es wird fies, er ist Pfarrer und seine Tochter hat Krebs und er muss nicht vom Glauben abfallen. Ja. Naja.
Good.
Gut.
Na gut.
Ja, weiter.
Ich habe Pose geguckt, auch in Vorbereitung auf unsere Sendung heute.
Was ist Pose,
Rüdiger? Pose ist eine Serie, mittlerweile, glaube ich, gibt es auch, es wird an der dritten Staffel gearbeitet. Es geht um die Ballroom-Culture in New York in den 80er Jahren. Das ist die Ballroom-Culture, oder Balls gefeiert wurde. Es geht um die afroamerikanische und Latin, schwule, queer Community, die auf diesen Partys, auf diesen Balls im Grunde genommen so eine Art Wettkampf gemacht hat. Es war im Grunde genommen ein Contest, wo man sich unter bestimmten Kategorien, das konnte sein Sachen wie Militär oder auch Royalty, also so versucht hat, also man hat sich königlich angezogen, hat versucht, in diesem ganzen Dragling geht es ja ohnehin danach, so echt wie möglich zu sein, also Royalty darzustellen oder Executive Realness, wo schwule, schwarze Jungs sich versucht haben, glaubwürdig so anzuziehen wie die Wall Street Broker, die sie auf den Straßen gesehen haben und auch die Celebrities, die man aus Hollywood von Oscar-Verleihung kennt und dem möglichst nahe zu kommen. Man hat miteinander konkurriert, es gab eine Jury, die mit Tafeln, wie man es vom Eislaufen kennt, Punkte verteilt haben und das war ein richtig großes Ding. Und eine Sache, die man vielleicht ein bisschen kennt von da ist, was da entstanden ist, ist das Voguing, also dieses Posen. Im Grunde genommen, also da hat sich Madonna das hergeholt, das Vogen.
Mhm.
Übrigens auch Lip-Sync. Diese Lip-Sync-Battles sind auch da entstanden.
Okay. Und das ist auch ein Teil der Antwort, warum du Sex unter Männern guckst?
Ach so, ja, Sex unter Männern, auch da natürlich, das ist vielleicht nicht ganz so explizit, aber auch da natürlich, also klar, Liebe unter Männern, obwohl, ehrlich gesagt, wenn ich drüber nachdenke, doch ganz schön explizit. jetzt fiel mir gerade, ich habe so viel gesehen in letzter Zeit an, dann habe ich den Film gesehen, 120 BPM, französischer Film, spielt
BPM wie Beats per Minute?
Beats per Minute, ja, spielt in den, wobei das gar nicht so richtig erklärt wird im Film. Also es läuft viel Musik und es läuft auch die entsprechende Musik, aber ja, ich habe was grundsätzlich kapiert, aber es geht um eine Gruppe, eine Aktivistengruppe, ACT UP, in Paris der 90er Jahre, wo der Virus wirklich AIDS oder SIDA französisch extrem gewütet hat, weil es, darüber werden wir auch sicherlich gleich reden, weil es gab keine Seuchenpolitik. Es war wirklich, man war noch viel länger als andere Länder, auch in Europa, so hat man das abgetan als Krankheit, die nur Schwule kriegen und auch, also es wurde überhaupt nicht ernst genommen. Es gab keine Seuchenpolitik. Und diese Gruppe, dieses Act Up, hat wirklich sehr, sag ich mal, ja, also publikumswirksame Aktionen gemacht. Man hat unter anderem mal die Seine komplett rot gefärbt, dass sich die Seine wie rotes Blut also durch Paris ergossen hat, um Aufmerksamkeit zu kreieren und Pharmakonzerne unter Druck zu setzen. Das ist die Geschichte. Man geht aber auch in Schulen, unterrichtet die Leute und
aber ist keine Doku, ist ein Spielfilm.
Nein, ist ein Spielfilm. Man hat aber auch die einzelnen so die Geschichten der einzelnen Figuren untereinander und das ist auch natürlich auch alles sehr tragisch, weil natürlich die meisten von denen in dieser Gruppe auch HIV-positiv sind, was damals ein Todesurteil war.
Guter Film?
Ja, es ist ein guter Film. Es ist ein ungewöhnlicher Film und er ist deshalb ungewöhnlich auch oder gut auch, weil viele Leute auf in extremen Situationen anders reagieren, als man es denken würde. Und gerade das macht sie so glaubwürdig, weil sie schon so lange damit leben, mit diesem Todesurteil. Tun sie dann Dinge, wenn dann schlimme Sachen passieren, die auf den ersten Blick befremdlich sind. Hm. Das hat mich extrem überzeugt.
Okay.
Ja.
Okay. Gut. Wir sind ein bisschen ausgeschwärmt, guckmäßig diese Woche, kann man sagen, oder?
Ja, wahrscheinlich. Was hast du alles gesehen? Ja.
Ich habe geschaut, The Trial of the Chicago 7.
Ja.
Ein Gerichtsfilm von Aaron Sorkin, der auch Drehbuchschreiber, Genie, Master des Walk and Talk, also quasi Leute, die beim Gehen wichtige Dinge besprechen.
Es gibt doch, glaube ich, wirklich, es gibt doch immer diese Masterclass, da gibt es auch, glaube ich, wirklich eine mit Aaron Sorkin.
Ja,
das müsste man nachgucken, ich glaube.
Nee, kommt mir auch sehr geläufig vor. Auf jeden Fall wird natürlich viel geredet in dem Film. Aber das ist in einem Gerichtsfilm auch tatsächlich Usus. Und es geht darum, dass quasi in Chicago, da gab es quasi in der Übergangszeit zwischen Johnson und Nixon, also Zeit des Vietnamkriegs, gab es eine Mischung aus Studenten, ich glaube so 68 tatsächlich, eine Mischung aus Studenten, Hippie-Protesten und also einen politischen Protest. Die sind gereist zum Parteitag der Demokraten. Und es kam zu Ausschreitungen.
Ich erinnere mich, ich glaube, das kommt in dieser Vietnam-Doku, die wir beide gesehen haben, auch vor.
Ja, das ist gut möglich. Es kommt zu Ausschreitungen, wo die Polizei mit ungebührlicher Brutalität auf die Leute eindrischt und 400 Leute kommen schwer verletzt ins Krankenhaus. Mhm. Und die Staatsanwaltschaft, also quasi der General Attorney, der wird ja dann neu besetzt unter Nixon und der, eigentlich wurde der Fall schon abgeschmettert und der sagt, der verklagt jetzt wegen Conspiracy, also quasi die hätten sich, der muss beweisen, dass sie sich verbündet haben, es gab verschiedene Interessensgruppen, die sich verbündet haben und zusammen dahin gereist sind, um diese Riots zu inszenieren quasi.
Ja, also richtig staatsgefährdende.
Ja, genau. Ja. Und ich finde es einen extrem guten Film. Die Hauptrollen spielen Sacha Baron Cohen als Abby Hoffman, so ein Hippie-Leader.
Ja.
Und sein Kollege ist unser Freund Jeremy Strong, also Cherry Rubin.
Ja.
Auch wirklich fantastisch. Die beiden haben eine unglaubliche Gagdichte und sind aber trotzdem irgendwo auch tragische Figuren. Also der eine wird vom Auto überfahren später auch und Abby Hoffman hat sich irgendwann, glaube ich, 89 umgebracht. Dann spielt Eddie Redmayne, den Studentenführer Tom Hayden. Eddie Redmayne kennt man aus Fantastische Tierwesen. Das ist so der Harry Potter Spin-off. Ja. Auch toller Schauspieler, finde ich, und ganz unglaublich, aber liegt ja nie daneben, ist Mark Rylance als der Anwalt William Kanzler. Und absolut die Show stehlen tut der Richter, Julius Hoffman. Von wem wird der denn gespielt? Ich muss das jetzt tatsächlich mal kurz nachschauen. Der Richter ist nämlich tatsächlich so ein bisschen das, der ist so ein bisschen der Palpatine. Der absolute Supervillain in diesem Stück, weil ja er ist Frank Langella spielt ihn, Mensch, nach toller Schauspieler. Der ist sehr voreingenommen, sagen wir es mal so, ohne viel zu spoilen irgendwie.
Ja.
Und das ist sehr schön, wie das hin und her wogt. Es gibt fantastische Hope-Spots, wo man denkt, vielleicht dreht sich das Ganze noch, obwohl man, wenn man es Wikipedia gelesen hat, wüsste man eigentlich, wie es ausgeht. Es ist sehr spannend, es ist sehr lustig, es ist sehr spannend, es ist auch traurig, es ist bewegend. Es hat ein sehr patriotisches und sehr amerikanisches Spielberg-Ende, würde ich sagen. Und man kann sich jetzt ein bisschen dran stören. Das wäre ein berechtigter Einwand. Es geht auch um Bobby Seale, den amerikanischen Bürgerrechtler und Mitbegründer der Black Panthers.
Ja.
Und der scheidet quasi aber in der Mitte des Films aus, weil da wird da so ein Mistrial irgendwie wird dann festgestellt. Okay. Das ist auch historisch verbürgt. Und es gibt so eine sehr explizite Szene, wo er tatsächlich, er kann sich nicht verteidigen, er darf sich nicht selbst verteidigen und wo er tatsächlich geknebelt und geschlagen wird und so vorgeführt wird im Gericht. Also eine unglaubliche Szene. Danach ist er quasi aber seine Präsenz in dem Film erschöpft. Das war's dann. Mhm. Und dann muss man sich fragen, vielleicht ist das nicht eigentlich für die Jetztzeit und für, also ist das nicht das viel entscheidendere politische Element an dem Film, als dass man nochmal die Hippie-Bewegung hochhebt. Vor allem, gerade weil die Boomer, die Mitbegründer der Hippie-Bewegung, natürlich auch ein bisschen in Verruf gekommen sind. Jetzt ist Aaron Sorkin selber über 60. Ich persönlich bin zu dem Entschluss gekommen, ich nehme es ihm nicht übel. Er hat einen Film gemacht über diesen Prozess. Ich finde, er hat versucht, den zeitgemäß zu inszenieren. Es ist vieles, was man mit in die Jetztzeit übernehmen kann. Es sind genug Allegorien drin irgendwie. Er hat, glaube ich, das Beste daraus geholt. Ob der Film jetzt zu der Zeit wirklich so gesellschaftlich relevant ist, das kann man dann besprechen, wenn er dann irgendwie 5 Oscars gewonnen hat oder so. Aber so jetzt zunächst für sich stehen, ist es einfach wirklich einfach ein sehr guter Film für mich.
Und 5 Oscars hältst du auch für möglich?
Weiß ich nicht.
Aber er fand's ihn gut. Okay.
Ja, aber der wird halt einfach einen gewissen, eine gewisse Altersklasse der Oscar-Jury ansprechen, denke ich mal. Und gewisse Hautfarbe vielleicht auch. Trotzdem sehr guter Film auf Netflix. Da auf Netflix läuft auch The Haunting of Bly Manor. Das ist quasi, das ist eine Fortsetzung von The Haunting of Hill House.
Ja.
Ja.
Ich gucke schon wieder so, weil es einfach nicht so mein Genre ist, aber du hast es geguckt.
Ich habe die ersten 4 Folgen geguckt und ich finde es tatsächlich ich finde es tatsächlich echt ganz gut, weil es ist natürlich eine Gruselgeschichte und es spielt in einem alten Herrenhaus. Da sind schon so viele Klischees, viele Haunted House Momente, die man sofort wiedererkennt. Aber es lässt sich extrem Zeit, also es passiert eigentlich so gut wie nichts in den ersten 5 Folgen. Oder ersten 4. Und die Emotionen, also die Trauer und Verlust der Leute, weil natürlich bei so Haunted, es gibt ja immer so Traumata quasi und Brechungen in der, Brüche in der Biografie, die dann halt so, die dann später durch so Gruselerscheinungen hervorgeholt werden. Das ist alles sehr glaubwürdig dargestellt. Die Schauspieler sind gut. Da liegt eine echte Trauer in der Luft. Und das bei allen Klischees und manchmal auch so ein bisschen albern, gruselige Kinder etc., wenn das rüberkommt in Horrorfilmen oder in Gruselfilmen, dann bin ich schon ein bisschen dabei. Weil ich glaube, Angst hat auch viel mit Trauer zu tun. Und das kommt da gut rüber. Und das ist nicht so, also so Jumpscares, wie man so schön sagt, bei Horrorfilmen sind da sehr, sehr selten. Bisher. Ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Genau. Und dann habe ich noch ein bisschen reingeschaut in, du kennst ja meine Vorliebe für K-Pop.
Ja.
In die Blackpink-Doku.
Ah.
Die erfolgreichste weibliche koreanische Band.
Okay.
Und länger als 20 Minuten habe ich es dann nicht ausgehalten. Weil ich meine, das sind halt ganz sympathische Mädels, die viel arbeiten müssen.
Die müssen sehr viel arbeiten, ne?
Ja, und so viel mehr kam dann auch nicht rüber. Okay. Interessant war ich noch, dass der Produzent, der alle Songs schreibt und so, gesagt hat, es nervt ihn so ein bisschen, dass die Leute von K-Pop sprechen, weil er macht hier Musik. Also ich meine, K-Pop kann ja alles sein. Also,
ja, stimmt.
Andererseits ist es auch wieder, was K-Pop tatsächlich ein bisschen auszeichnet, so diese extreme Bandbreite von Musikstilen, die da in nur ein Stück reinpassen, geschweige denn von einer ganzen LP oder einem ganzen Album irgendwie. Ich finde Blackpink eine gute Band, ich mag das gerne, aber man kommt auch nie umhin, wenn man so ein bisschen drumrum googelt, um K-Pop-Frauenbands zu sehen, dass sich da halt einfach auch schon ein paar Leute umgebracht haben.
Ja,
ne?
It's a thing.
Ja. Selbstmord ist überhaupt das Thing in Südkorea.
Ja, habe ich auch mal gehört.
Ja. Der Leistungsdruck soll sehr groß sein in dem Land. Also, ich kann es auch nur als Dokus irgendwie wiedergeben. Ne? Es ist trotzdem irgendwie ganz, ja, ich weiß nicht, wenn es politisch korrekt ist, wenn ich sage, es ist putzig. Aber es macht ein bisschen Spaß, es zu gucken. Ich glaube, weil ich auch die Musik mag. Und weil ich gerade Musik sage, Tom Petty's, wie er selbst findet, bestes Album, und zwar ein Soloalbum, das er ohne die Heartbreakers gemacht hat, 1994, Wildflowers. Ist wieder veröffentlicht worden mit ganz viel Bonuszeug. Und wirklich, manchmal bei Bonussachen Wir hatten ja
letzte Woche darüber geredet.
Die Prince-Sache, die Sign of the Times Deluxe, Super Deluxe Edition. Sind ja halt einfach schön, nice to have. Aber da sind wirklich gute Songs drauf.
Okay.
Da sind wirklich schöne Songs drauf und essentielle Songs auch. Und ich mag einfach, dass die Familie das gemacht hat von Tom Petty und gesagt hat, so, er wollte das selber noch machen, ist dann halt eben gestorben an dieser versehentlichen Überdosis vor ein paar Jahren und die Familie hat gesagt, ja, das wollte er schon noch, das hätte er schon noch gerne gemacht, das machen wir jetzt irgendwie. Mhm. Die Tochter auch ist da dabei und da sind wirklich schöne Songs, schöne Aufnahmen drauf und ich muss auch sagen, dass ich 94 war ich so ein bisschen fast, ich will nicht sagen durch mit Tom Petty, aber das war nicht mehr so mein Ding. Und dann kam aber dieses Album raus und dann haben selbst meine Freunde, die so Punk und Hardcore gehört haben an der Uni, haben so gesagt, boah, aber hier so dieses, das hat Wumms irgendwie. Das ist auch die erste Platte, die Rick Rubin produziert hat und nicht Jeff Lynne in den vorausgegangenen Jahren und ist eine verdammt gute Platte.
Hm.
Genau, okay. Das war's eigentlich,
was war's, ne?
Kulturteil. Bevor wir jetzt Heike Gronski hier im Studio begrüßen, wollte ich dich fragen, wie war deine Erfahrung mit AIDS eigentlich, Rüdiger? Aber ja, man kann ja mal fragen, als das aufkam.
Warte mal, also.
How'd you feel?
Erstmal, also ich kann mir nur vorstellen, ich glaube, so war es auch, dass als Kind in unserem Haushalt AIDS auch einfach als, naja, das bekommt man nicht. Das haben ganz spezielle Leute, haben das am Rand der Gesellschaft. Also das wurde nicht so formuliert. Aber das, ja klar, das bekommen Schwule oder Drogenabhängige, wo Blut ausgetauscht wird und andere Sachen und das so, das bekommt man nicht. Dann war ich Ende der 80er Jahre mit meinem Vater mal in Paris. Da ist mir aufgefallen, dass wahnsinnig viel, ich sah überall Graffitis mit SIDA, wo ich nicht wusste, was ist das. So, und da habe ich, also lustig, das, wovon ich gerade geredet habe, diese Aktivisten. Ich kann sagen, also auch Ende der 80er, es war präsent. Ich habe irgendwie, habe ich zumindest einmal gedacht, okay, das scheint aber hier ein größeres Thema zu sein. Und irgendwann, weiß ich nicht, irgendwann in den Ende der 90er, wann habe ich mich mal gefragt, dann hat man irgendwie abgespeichert, okay, Kondome benutzen, ohne dass ich in der Zeit besonders viel Sex gehabt hätte. Aber irgendwann habe ich mich gefragt, Moment mal, was ist denn eigentlich aus AIDS geworden? Das ist in a nutshell so die Geschichte der ersten Jahre. Und bei dir?
Ich kann mich erinnern, dass ich, als ich so, ich glaube 95 war es, mit einer Frau zusammengekommen bin, wo ich wirklich dachte, das ist meine Traumfrau, mit der möchte ich jetzt länger Jahre zusammen sein.
Ja.
Das hat nicht ganz geklappt, aber schwamm drüber.
Mhm.
Und wir dann so meinten, okay, wir fangen jetzt dann mal an, Sex zu haben.
Ja.
Aber Moment, wir müssen einen AIDS-Test machen.
Ah.
Und ja, das kam uns so als das erwachsene Thing to do vor irgendwie.
Mhm.
Und ja, also ich glaube, wir hatten, glaube ich, eh keinen Sex anfangs, weil irgendwie sie die Pille vergessen hat und so hatten wir auch, und da mussten wir eh warten irgendwie, bis der Wirkzirkel da irgendwie Dings und Kondome hatten wir, ich weiß nicht, warum wir auch nicht, ich glaube, wir wollten dann keine Kondome benutzen, sondern wollten einfach, Pille sollte wirken und AIDS-Test sollte gemacht werden.
Okay.
Ich glaube, wir wollten einfach, ja, so wollten wir einsteigen.
Gut.
Dann haben wir diesen AIDS-Test gemacht und ich dachte erst so, ich glaube, bevor ich das gemacht habe, war ich auch so, naja, AIDS gibt's halt.
Mhm.
Whatever. Aber als ich dann diesen AIDS-Test gemacht habe und
hat man ein paar Tage noch auf das Ergebnis gewartet, glaube
ich, eine Woche oder so.
Ja.
Und ich weiß, dass ich dann, ja, Ihr Ergebnis da ist da, Herr Meier, kommen Sie da hin? Glaube ich, man musste persönlich da vorstellig werden. Und ich weiß tatsächlich so, dass so ein kurzer Effekt wie mein Leben zieht nochmal so an mir vorbei.
Ja, ja.
Mhm. Ich hatte wirklich Angst. Ich muss zugeben, ich hatte wirklich sehr viel Angst. Ohne, dass ich jetzt so wild in der Gegend rumgebumst hätte, dass diese Angst vielleicht nicht richtig gewesen wäre. Aber wer weiß, man weiß es ja nicht. Ne? Bei mir war das nicht so, dass als ich dann drüber nachzudenken, habe ich nicht drüber nachgedacht. Habe ich nicht gedacht, oh, das ist ja, ich bin ja nicht schwul, also was geht mich das an?
Und bist du damals gefragt worden, warum du einen AIDS-Test machen willst?
Vermutlich, ja.
Ich weiß so, dass ich habe mir mal irgendwann in Berlin war das schon, also es muss so, weiß nicht, 99, 2000 gewesen sein, wollte ich einen AIDS-Test machen. Die so, aber warum wollen sie denn einen AIDS-Test machen? Es kam dieser Praxis, allgemeinmedizinische Praxis in Berlin ganz seltsam vor, dass ich das machen will. So.
Ja.
Naja.
Ich finde es heute noch keine schlechte Idee, das zu machen vorne.
Ja. Naja.
Auf jeden Fall, genau, dann hat sich das Ergebnis abgeholt und dann war es negativ und ich weiß noch, dass ich dann tatsächlich total in Hochstimmung war und mich in ein Straßencafé gesetzt habe und erstmal zwei Weizen getrunken habe. und dann schon mittags ziemlich besoffen war.
Ja. Mensch. Ja.
Gut, aber mehr zu dem Thema jetzt gleich mit unserem Studiogast Heike Gronski. Hallo, liebe Heike.
Hallo.
Ich hätte fast gefragt, wie ist das Wetter in Buxtehude?
Das habe ich jetzt nicht gecheckt.
Das hätte Rüdiger machen müssen, aber... Ja.
Gut, beim Soundcheck. Okay, wir haben jetzt Heike Gronski im Studio und Heike Gronski arbeitet als Referentin bei der Deutschen AIDS-Hilfe für das Thema Leben mit HIV. Stimmt, habe ich das richtig gesagt?
Perfekt, genau so ist es.
Okay, und wir haben dich eingeladen, weil... Ja, wie dein Titel schon sagt, du uns was über Leben mit HIV erzählen kannst. Und ja, wie wir beide und wie viele Leute wahrscheinlich so ein bisschen das Thema AIDS aus den Augen verloren haben. Und natürlich aufgrund einer anderen Epidemie, Pandemie, deren Namen wir jetzt nicht nennen wollen, natürlich schon nennen wollen, uns gefragt haben, was ist eigentlich daraus geworden irgendwie? Behandelt man das Thema nicht zu stiefmütterlich, gerade im Vergleich jetzt, weil es ja was Neues gibt irgendwie? Vielleicht als Einstiegsfrage, Heike, findest du, ist AIDS nochmal durch Corona nochmal weiter in den Hintergrund gerückt? Merkt ihr das?
Nee, das könnte ich jetzt spontan gar nicht so sagen. Ich meine, das sind zwei völlig verschiedene Viren, die auch völlig anders übertragen werden, wo Corona ist ein schnell und oral übertragbares Virus. HIV ist ein schwer übertragbares Virus, was hauptsächlich sexuell übertragen wird. Also reden wir von zwei völlig unterschiedlichen Dingen und dass die Gemeinsamkeit ist, dass es Viren sind.
Klar, aber ich meine so in der Aufmerksamkeit, auch in der Presse, die man kriegt, in Zusammenarbeit, in den Kooperationen, die man hat, dass man sagt, ah, haben wir gerade nicht so viel Zeit für HIV, wir sind mit Corona so beschäftigt oder das Interesse der Medien hat abgenommen.
Naja, ich glaube, Mensch, unsere Zielgruppen sind natürlich an bestimmten Stellen besonders von Corona betroffen. Wenn wir zum Beispiel an drogengebrauchende Menschen, an obdachlose Menschen denken oder an Sexarbeiterinnen denken, die sind besonders betroffen von der Corona-Pandemie. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, die HIV-Zahlen steigen jetzt. Die AIDS-Hilfen konnten weniger Testberatungen machen. Es war schwierig, überhaupt für die Beratungsstellen ihre Angebote aufrechtzuerhalten, insbesondere natürlich zum Shutdown. Also da haben wir es natürlich schon gemerkt und merken es auch jetzt noch. Wir machen ja viele Veranstaltungen auch für Menschen mit HIV. Die sind jetzt natürlich unter Corona-Bedingungen schwerer durchzuführen. Ich war jetzt am Wochenende auf einer Veranstaltung in einer Akademie, in einer Fortbildungsakademie, mit der wir sehr häufig zusammenarbeiten. Die mussten ihr komplettes Konzept umstellen, mussten ihre Räumlichkeiten anpassen. Wir hatten dann doch ein sehr tolles Seminar ein jährliches Treffen von einem Projekt, was mir sehr am Herzen liegt. Das ist so ein Peer-to-Peer-Projekt. Buddies, die ausgebildet werden und zur Verfügung stellen für Menschen nach einem frischen Testergebnis. Das alles ist jetzt natürlich schwieriger, aber ich glaube, da reihen wir uns ein in der breiten Gesellschaft, wo das Leben im Moment schwieriger ist. Mhm.
Kurz, bevor ich nochmal zu HIV und Corona komme, vielleicht ein paar Zahlen, ne, die wir so nachgeschlagen haben. Also bei euch auf der Seite habe ich gelesen, in Deutschland lebten Ende 2018 rund 87.900 Menschen mit HIV. 71.400 Menschen davon nahmen HIV-Medikamente. Ungefähr 2.400 Menschen infizierten sich im Jahr 2018 neu. Die Zahl der Neuinfektionen, die sinkt seit 2015 kontinuierlich. Weiß man, warum das seit 2015 ist? Gibt es da einen bestimmten Grund?
Naja, ich glaube, dass die Zahlen mittlerweile tendenziell sinkend sind, liegt in erster Linie daran, dass durch die gute Behandelbarkeit Menschen mit HIV, wenn sie unter Therapie stehen, das heißt, wenn sie wissen, dass sie HIV-infiziert sind, wenn sie zum Arzt gehen, Zugang zu Medikamenten auch haben, dass sie dann eben nicht mehr infektiös sind, dass sie dann auch sexuell das Virus nicht mehr weitergeben können.
Und das war die erste große Überraschung für mich, als ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigt habe, etwas, was ich wirklich nicht wusste, ist, ja, genau was du gerade gesagt hast. Jemand, der in HIV-Therapie ist, überträgt das Virus nicht mehr. Selbst bei Sex. Aber ja, es ist nicht übertragbar, selbst beim Sex.
Naja, selbst beim Sex, das ist immer so ein bisschen irreführend, als würde es anders übertragbar sein. HIV ist eigentlich
ist auch gar nicht,
anders übertragbar. Also außer medizinisch jetzt bei invasiven, beim gemeinsamen Spritzengebrauch. Genau. Also in der Blut-zu-Blut-Transfusion oder so. Genau. Das wäre natürlich
nochmal eine Alltagssituation war es auch vorher nicht übertragbar.
War es nie übertragbar. Und aber beim Sex übertragbar und jetzt ist es nie übertragbar und beim Sex auch nicht mehr übertragbar.
Genau, ja, so ist besser formuliert, ja.
Okay.
Genau. Ja, das hat mich ziemlich umgehauen, die Information.
Mhm. Ja, das ist ja aber auch so ein bisschen das Informationsdefizit, ne, dass uns überhaupt so eine Information umhauen kann, wie weit die Forschung schon ist und wie weit man mit Medikamenten schon gekommen ist und wir das eigentlich im Prinzip gar nicht wissen.
Genau, das ist auch ein großes Anliegen, weil das natürlich für Menschen mit HIV eine enorme Entlastung darstellt, zu wissen, dass sie eben auch beim Sex nicht mehr infektiös sind. Und wir auch gerne hätten, dass die Menschen, die Allgemeinbevölkerung, die Gesamtbevölkerung das auch weiß, dass es so ist, weil das die Hoffnung, die dahinter steckt, ist natürlich, dass ein bisschen die Panik vor Menschen mit HIV,
die Stigmatisierung
abnimmt. Und deswegen machen wir auch seit einigen Jahren Kampagnen, immer zum Welt-AIDS-Tag, Wissen verdoppeln, wo wir eben genau dieses Wissen zu der Nicht-Infektiosität unter Therapie verdoppeln wollen.
Ja. Jetzt nochmal kurz zu HIV und Corona. Grundsätzlich habe ich gelesen, wenn man HIV infiziert ist und vor allem auch unter Therapie, dann macht Corona nichts Spezielles mit einem. Also es gefährdet nicht mehr als den Durchschnitts-Nicht-HIV-Infizierten. Aber natürlich, da HIV natürlich eine Immunkrankheit ist, ist natürlich mit einer Vorgeschichte von Immunkrankheiten ist natürlich doch wieder belastbar. Kriegt ihr da viele Anfragen von Leuten, die auch HIV-positiv sind? Oh Gott, was passiert jetzt, wenn ich mit Corona-Virus infiziert habe?
Ja, das war natürlich anfangs die Sorge, dass Menschen mit HIV besonders betroffen sein könnten und besonders schwere Verläufe oder sich besonders schnell anstecken oder so und so weiter. Aber das hat sich eben in der Realität, zumindest heutige Stand der Wissenschaft, das ist ja alles im Moment sehr fluide, hat sich das nicht gezeigt. Wir hoffen auch, dass das so bleibt. Und natürlich, wenn Menschen nicht von ihrer Infektion wissen, dementsprechend ein geschädigtes Immunsystem haben, dann, das zeichnet sich auch ab, dann sind sie natürlich dann doch besonders betroffen. Aber ja, diese Information haben wir sehr schnell und sehr früh auch auf unsere Webseiten, in unseren Medien publiziert. Und ich glaube, dass die meisten Menschen mit HIV das jetzt auch wissen.
Vielleicht ein wichtiges Ding noch, im Zuge dessen, was dich so umgehauen hat, dass Information, wenn ein Partner HIV-positiv ist oder vielleicht sogar beide, dann kann man trotzdem unter Therapie Kinder bekommen, die nicht Gefahr laufen, auch infiziert zu sein.
Ja, wenn der Mann HIV-positiv ist, war das ja nie ein Übertragungsrisiko für das Kind, sondern immer nur das Übertragungsrisiko passiert immer nur von Mutter auf Kind, nie von Vater auf Kind direkt, nur über den Umweg der Mutter. Also wenn der Mann die Frau infiziert, dann kann natürlich die Frau. So, und das weiß man schon sehr lange, dass man das mit Medikamenten doch sehr drastisch reduzieren kann. Das wusste man auch schon, bevor wir so richtig Beweise dafür hatten, dass die Therapie auch beim Sex vor einer Übertragung schützt, sodass eigentlich heute es, wenn es alles gut läuft, es zu keinen Übertragungen mehr von Mutter auf Kind kommen.
Dein Fachbereich ist ja Leben mit HIV. Das kommt vermutlich, ist nur spekulativ, auch ein bisschen davon, dass du selber betroffen bist auch, oder? Also, dass du dadurch eine Expertise aus dem eigenen Leben hast?
Ja, das ist jetzt keine Voraussetzung um die Stelle, aber es ist ein gewünschtes Also ein wünschtes Mitbringsel für diese Stelle. Okay. Aber natürlich, also wir sind ja eine Organisation, die immer sehr viel Wert auch auf Peer-to-Peer legt. Und wir würden jetzt auch für die Prävention von Menschen in den schwulen Lebenszusammenhängen jetzt nicht unbedingt eine heterosexuelle Frau einstellen. Also genau. Das wäre jetzt kein Ausschlusskriterium, dürfte Nein. man ja auch nicht. Aber insofern ist meine HIV-Infektion auch ein gewünschtes Merkmal.
Das heißt, du bist HIV-positiv, ist es noch der richtige Terminus?
Genau.
Ja, okay. Wann hast du davon erfahren?
Oh je, das ist schon lange her, 1992.
Aber da sah es dir natürlich noch nicht so.
Nee, da war die Situation noch nicht so richtig gut und ich habe dann ein bisschen Glück gehabt, dass ich dann relativ, also noch durchgehalten habe, bis die guten Medikamente kamen. Das war so 1996, fing man ja, so mit den
Kommunisten. 96, genau gab es in Vancouver die AIDS, ja. Eine Konferenz, wo zum ersten Mal diese Kombinationstherapie, vorgestellt wurde, ja. Wo drei verschiedene Medikamente eingesetzt werden, die dann insgesamt dazu führen, ja, dass halt die Viren sich nicht ausbreiten, ne?
Ja, es gibt einfach unterschiedliche Substanzklassen. Das heißt, das Ziel der Therapie ist ja immer, dass das Virus an der Vermehrung gehindert wird.
Ja.
Und das versucht man. Man hat sich den Replikationszyklus, also den Vermehrungszyklus von dem Virus angeschaut und hat eben geschaut, wo könnte man einsetzen, diesen Zyklus zu stoppen. Und seit 96 hat man mehrere Substanzklassen, die das an unterschiedlichen Stellen tun. Und hat die dann kombiniert und seitdem nimmt man eigentlich immer so drei Substanzklassen.
Okay. Mhm. Das ist auch immer noch so.
Das ist auch immer noch so. Mittlerweile hat sich da ja, also gibt es sehr, sehr viele, in jeder Substanzklasse gibt es viele Medikamente und es gibt auch mehr Substanzklassen als drei. Insofern hat man eine ganze Menge Möglichkeiten, diese Medikamente zu kombinieren. Und mittlerweile sind sie auch so hoch effektiv, dass man schon wieder dahin geht, nur zwei Substanzklassen zu kombinieren.
Und darf ich fragen, als du damals, bist du wegen Symptomen oder war irgendwas, weshalb du einen AIDS-Test hast machen lassen oder kam es, ich frage das, weil ich auch einen Freund habe, der HIV-positiv ist, für ihn kam das sozusagen so, ich glaube, der ist wegen einer Warze damals zum Auge gegangen und da hat Arzt gesagt, diese Warze ist, kann vorkommen bei Leuten, wo das Immunsystem schwach ist. Wir sollten mal einen Test machen. Wie war das bei dir?
Nee, ich hatte keine Symptome. Ich brauchte ein Gesundheitszeugnis, weil ich in der Lebensmittelbranche gearbeitet habe und saß dann da so im Wartezimmer des Gesundheitsamts und dann hing da so ein Plakat und da stand drauf, machen Sie hier anonym und kostenlosen HIV-Antikörpertest. Und bin dann so mein Leben durchgegangen, habe gedacht, okay, ich bin jetzt Ende 20, habe doch das ein oder andere Mal Sex ohne Kondom gehabt. Ja. Das ist durchaus vorgekommen, fand ich jetzt auch nicht so ungewöhnlich mit Ende 20. Und und dann habe ich gedacht, ach, die mache ich jetzt mal mit. Und dann stellte sich ja eben heraus, dass der positiv war.
Wow.
Ja.
Ab wann hattest du Zugriff auf das Medikament dann schon ab 96 oder?
Ja. Ich hatte sogar schon ein bisschen vorher Zugriff auf Vorstufen. Also es gab dann Studien, die das ja erstmal auf den Markt gebracht haben. Und zu dieser Zeit ist ja ein bisschen besonders in der HIV-Behandlung insgesamt gewesen, dass man, weil es ja eben auch in den 80er Jahren gar nichts gab und die Menschen wirklich sehr elendig ja auch gestorben sind, dass man die Medikamente in Schnellverfahren auf den Markt gebracht hat und sehr früh eben auch die Patienten das zur Verfügung gestellt hat. Und insofern hatte ich auch schon relativ früh, um 96 auf jeden Fall, Zugang zu diesen Therapien.
Okay, und du hast quasi eine Therapie begonnen, ohne dass du eigentlich Symptome
Doch, da hatte ich schon Symptome. Das war 92, als ich keine hatte. Das war ja dann 96, da lagen 4 Jahre zwischen.
Okay, also da gab es auch dann schon eine Krankengeschichte, eine verschärfte.
Ja.
Ja. Zum Beispiel was?
Na, was man so kriegt, Lungenentzündungen, also bestimmte Viruserkrankungen, die das Immunsystem eigentlich ja immer gut unterdrücken kann. Das ist ja ein bisschen das Besondere an HIV, dass Menschen an Also wenn das Immunsystem supprimiert ist, dass Menschen Krankheiten bekommen, die andere gar nicht bekommen würden, weil der Körper, das Immunsystem diesen Virus ja unter Kontrolle hält.
Zum Beispiel jetzt Lungenentzündung ist eins.
Lungenentzündung, also CMV-Viren, also das Zytomegalie-Virus ist zum Beispiel ein Virus, was viele Menschen haben, das aber keine Symptome macht und bei immungeschwächten Menschen dann auf einmal zu Lungenentzündungen, zu Darmerkrankungen, zu Erblindungen und so weiter führen kann. Also da gibt's das.
Ja, also wie schützt man sich vor Immunerkrankungen? Geht man möglichst wenig aus dem Haus, versucht möglichst wenig Menschenkontakt zu haben, also in der Zeit?
Ja, das ist ja heute überhaupt nicht mehr die Lebensrealität. Also heute.
Nee, zu der komme ich gleich, aber das interessiert mich, wie das damals war.
Ja, viel kann man da nicht gegen machen. Also das, man kann natürlich gucken, dass man Menschenmassen jetzt vermeidet, aber letztendlich viel kann man da nicht machen.
Also man hofft eher so, dass nichts Schlimmes kommt. Und wie hat man sich das jetzt in der Praxis vorzustellen? Also wenn ich jetzt quasi HIV-positiv bin und ich habe mein Medikament, ich kriege das wahrscheinlich verschrieben vom Arzt.
Genau.
Zahlt die Krankenkasse, oder?
Ja. Sofern man krankenversichert ist und Zugang dazu hat, zu einer Krankenversicherung.
Klar, das ist ja nochmal ein anderes Problem, da habe ich auch noch eine Frage dazu gleich. Wie sieht es aus? Also wie nimmt man es ein? Wie oft am Tag? Wie sieht es aus in der
Praxis? In der Regel ist es heute einmal täglich eine Tablette.
Gibt es Nebenwirkungen?
Das kann sein, aber dadurch, dass man wirklich eine Menge unterschiedliche Kombinationen, also diese eine Tablette enthält dann ja unterschiedliche Wirkstoffe, die man kombiniert und da gibt es aber mehrere. Wenn ich jetzt ein Medikament sehr schlecht vertrage, dann kann ich ein anderes nehmen.
Und wenn ich jetzt quasi dieses Medikament nehme und es gut vertrage und ist ja auch quasi finanziert, also bringt mich ja eigentlich nicht aus meinem Lebensrhythmus raus. Oder kann man sagen, dass wenn ich jetzt heute HIV-positiv bin und Zugang zu dem Medikament habe, dass ich mein Alltag nicht im geringsten von der Diskriminierung will ich jetzt nicht sprechen, aber ansonsten nicht im geringsten von dem von einem Nicht-Infizierten unterscheidet. Kann man das sagen?
Ja, das kann man weitestgehend sagen. Klar, man muss es regelmäßig kontrollieren lassen. Das heißt also alle 3 Monate auf jeden Fall zum Arzt. Manchmal sogar, wenn es lange gut eingestellt ist, reicht auch ein halbes Jahr. Aber das sollte schon sein. Da muss ein Check gemacht werden. Da muss eben geguckt werden, A, ob die Medikamente noch wirken, also wirklich auch gut wirken. Und B, ob sich die Blutwerte irgendwie verändern, dass man sagt, okay, das Medikament schadet jetzt an irgendeiner Stelle.
Okay. Du wolltest das fragen?
Genau. Du hast ja eigentlich schon gesagt, es wird dir wahrscheinlich Blut abgenommen, es werden dann geguckt, was ist was nachweisbar.
Genau.
Und es gibt wahrscheinlich bestimmte Indikatoren, wo man nach bestimmten Nebenwirkungen, die typisch sind.
Genau, es gibt ja so Nebenwirkungen, die ich selber spüre, also keine Ahnung, Durchfall, Hautausschlag, oder so ganz typische Kopfschmerzen, so typische Medikamentennebenwirkungen. Und dann gibt es natürlich so Langzeitwirkungen, wird die Niere geschädigt, wird die Leber geschädigt, was man eher anhand der Blutwerte dann feststellt. Und das passiert ja auch nicht von heute auf morgen, sondern man sieht, da steigen bestimmte Blutwerte an, Leberwerte an und dann sagt man, okay, vielleicht könnte da was sein, dann stellt man das nochmal um. Ja. Das ist jetzt auch nichts, was alle 6 Wochen passiert oder alle 6 Monate passiert, sondern aber das kann schon mal vorkommen.
Und wenn ich jetzt HIV-positiv bin, muss ich das irgendwo angeben? Also natürlich sollte ich es im Idealfall wahrscheinlich einem zukünftigen Sexualpartner mitteilen. Oder,
Im Idealfall, also ich meine, wenn ich unter Therapie nicht infektiös bin, es geht ja immer nur darum, dass ich das entweder mit dem Partner bespreche oder den Partner schütze. Wenn ich den Partner ausreichend schütze, muss ich meine Infektion nicht offenlegen. Das gilt jetzt natürlich irgendwie eher für den Bereich der One-Night-Stands, also in einer festen Partnerschaft. Würde man das wahrscheinlich sowieso machen.
Aber das habe ich gesehen auf eurer Website, das ist ein Thema, ne?
Ja, das ist ein großes Thema.
Ob man das bei einem One-Night-Stand sagt.
Genau. Ja, das ist vor allen Dingen ein großes Thema jetzt mit den Therapien. Hat sich, also war es lange auch rechtlich ein bisschen unsicher, weil es gibt Urteile, also aus den 80er Jahren, wo klar ist, der ausreichende Schutz, sprich Kondom, würde ausreichen, um das nicht sagen zu müssen.
Ja.
Aber wenn man kein Kondom benutzt, dann muss man es sagen, weil es sonst strafrechtliche Konsequenzen hat.
Ja.
Das ist ein bisschen Besonderheit der HIV-Infektion. Normalerweise würde das ja, also ist eine Übertragung einer Erkrankung ja keine Straftat. Das heißt, wenn ich jetzt in der Pandemie haben wir es ja wieder so ein bisschen auch, ist es ja wieder mehr Thema auch. Aber normalerweise jetzt außer Pandemiefälle, wenn ich mit einer Grippe in den Bus steige, dann wird nachher keiner überprüfen, ah, der hat jetzt 10 Leute angesteckt, genau. Der wusste, dass er eine Grippe hat, wusste der oder wusste der nicht, dass er eine Grippe hat, wenn er das wusste, dann genau. Wird er strafrechtlich verfolgt. Diese Situation hatten wir bei HIV, bei anderen Erkrankungen hatten wir sie bisher nicht. Jetzt in der Pandemie fangen wir wieder damit an. Deswegen gibt's da vielleicht auch ein paar Parallelen. Aber wie gesagt, und das war in der Anfangsphase war es so, als es bekannt wurde, dass eben die Therapie auch wirksam und zwar mindestens genauso wirksam schützt wie ein Kondom. Ja. Reicht das denn aus? Muss ich das denn nicht sagen? Da gab's eine Rechtsunsicherheit auch für die PatientInnen oder für Menschen mit HIV. Bis manche Richter haben das anerkannt als Schutzmethode, andere nicht, denen war das zu unsicher, aber mittlerweile ist die Studiendatenlage wirklich so gut und dass man eigentlich davon ausgehen muss, dass Richter das anerkennen.
Okay.
Diskriminierung ist aber auf jeden Fall ein Thema für euch.
Ja, das ist eigentlich das Hauptthema des Lebens mit HIV, ja.
Also wenn ich das jetzt höre, wie weit jetzt man ist, dass man denkt, okay, also wenn ich ein bewusster Mensch bin, ich bin in Therapie, ich habe Zugang zu Therapie, ich bekomme alles, was ich brauche, ist es medizinisch nicht mehr so ein Problem, was ist jetzt die Arbeit der AIDS, worum geht's?
Ja. Naja, es geht einerseits darum, überhaupt diese Zugänge zu ermöglichen, weil es gibt nicht selten Menschen, die eben keinen Zugang zur Therapie haben, weil sie nicht krankenversichert sind, weil sie illegalisiert hier in Deutschland leben, weil sie aus irgendwelchen Gründen aus Krankenversicherungsschutz rausgefallen sind. Und das sind natürlich Medikamente, die ich mir nicht leisten kann, wenn ich keine Krankenversicherung habe. Ja. Die sind teuer, die müssen immer und regelmäßig und wahrscheinlich, zumindest nach heutigem Stand, auch lebenslang genommen werden. Das heißt, anders als Erkrankungen, wo ich sage, okay, jetzt investiere ich da mal 300 Euro, dann bin ich aber geheilt, ist das ja was, wo ich nicht mit 300 Euro nicht auskomme und was ich eben jeden Monat kontinuierlich mir wieder neu anschaffen müsste. Das kann man eigentlich nicht leisten, wenn man nicht gerade wirklich reich ist.
Weil es auch, vielleicht müssen wir es nochmal sagen, weil es auch kein Heilmittel gibt bislang.
Genau, weil es kein Heilmittel gibt. Also man kann die HIV-Infektion gut behandeln, aber nicht heilen.
Ja. So, genau, und dann das Nachweisliches, das haben wir jetzt ja kurz besprochen, wie kommt man an die Medikamente, wie ist die Infrastruktur von Erkrankten? Diskriminierung war jetzt das Thema, auf das ich ein bisschen raus wollte. Wie äußert sich das? Wo sind da eure größten, salopp gesagt, Baustellen?
Ich glaube, die größte Baustelle ist erstaunlicherweise im Gesundheitswesen, dass Menschen im Gesundheitswesen Ablehnung erfahren, und zwar auf zwei Ebenen, einmal als Patientin. Das geht von groß, also sehr auffällig markierten Krankenakten für jeder Mann und Frau sichtbar.
Also man geht wegen irgendwas anderem zum Arzt ins Krankenhaus und stellt fest, dass die Krankenakte irgendwie markiert ist?
Genau. Also man gibt es an.
So nach dem Motto Vorsicht, Kollegen.
Und dann kommt da ganz groß oben auf der Akte HIV Plus und mit Rot geschrieben oder mit Leuchtschrift oder mit einem wirklich Bappel oder so. Das geht dahin, dass Schweigepflicht nicht eingehalten wird. Das geht hin bis zur Behandlungsverweigerung, dass Menschen wirklich eine Behandlung verweigert wird, dass gesagt wird, nein, hier können wir dich nicht behandeln, weil es angeblich Hygienemaßnahmen braucht, die dort nicht geleistet werden können. Was natürlich alles nicht stimmt, das gibt es nicht. Jeder HIV-Infizierte kann unter Einhaltung der ganz normalen Hygienevorschriften behandelt werden. Aber es gibt da, also da haben wir wirklich viele Fälle. Und dann gibt es die andere Seite, auch im Medizinsystem. Das sind die Menschen, die dort arbeiten. Wenn da bekannt wird, dass die Krankenpflegerin, die Ärztin, dass die HIV-positiv sind, schon im universitären Kontext ist es ganz schlimm. Also selbst in der Ausbildung schon, wenn bekannt wird, dass die angehende Ärztin HIV-positiv, dann dürfen sie ihre Praktikas nicht machen. Oh. Dann, also es ist wirklich, da gibt es eine Menge Diskriminierung und dementsprechend auch eine Menge Angst, dass eine HIV-Infektion bekannt wird. Dann muss man halt schauen, komme ich um den Test rum, muss ich überhaupt einen Test machen? Genau, da gibt es eine Menge. Und ansonsten überhaupt im Arbeitsleben, also HIV am Arbeitsplatz ist immer ein großes Thema. Mache ich die dort offen?
Gibt es eine Art Meldepflicht?
Nein, es gibt überhaupt gar keine Meldepflicht. Hm. Also es gibt nur ganz, ganz wenige Berufe und das sind zum Beispiel Chirurgen, die ganz bestimmte Tätigkeiten ausüben, die sehr verletzungsträchtig sind, mhm, weil man irgendwie in stark eingeschränkten Sichtfeld operieren muss, hintenrum und so weiter. Ja. Dann da gibt es ein erhöhtes Risiko und die müssen regelmäßig einen Test machen. Und ansonsten gibt es überhaupt gar keine Einschränkungen, also und muss es dementsprechend auch nicht melden. Mhm. Also der Koch, die Krankenschwester, die Erzieherin oder so, da gibt es keine Einschränkungen, die müssen es auch nicht melden.
Gibt's, also denkbar wäre zum Beispiel auch, dass es irgendwie Schauspieler, Spitzensportler etc., Personen des öffentlichen Lebens gibt, die HIV-positiv sind, wo wir es aber nie erfahren werden.
Das ist durchaus denkbar.
Ja. Wie ist es denn jetzt, wie ist es denn jetzt mit dem, also gibt's diese Diskriminierung noch von Homosexualität in Bezug auf HIV? Dass man sagt, das ist tatsächlich, das sind im Sinne von, das sind, ja, wie nennt man das? Sexuelle...
Also, ich lese dir kurz was vor. In Deutschland brachte der Spiegel erstmals am 31. Mai 1982 unter dem Titel Der Schreck von drüben, was über AIDS, da wurde es noch als Schwulenpest und homosexuellen Seuche bezeichnet.
Ja, genau.
Ob das noch drin ist in den Köpfen, ist doch die Frage, oder?
Ja, genau. Ja, sagen wir es, genau. Du hast es jetzt, ich wollte es ein bisschen eleganter
ich ausdrücken. Ich weiß, aber du hast...
Ja. Ist vielleicht ganz gut, da den Dampfhammer nochmal rauszuholen.
Genau.
Wie man das früher gesehen hat.
Naja, das ist 81, ich finde das...
Ja,
ist lange her, gut, aber auch noch nicht so lang, ne? Mhm.
Genau.
Naja, es ist natürlich eine Tatsache, dass in Deutschland, weltweit ist es anders, aber in Deutschland sind Männer, die Sex mit Männern haben, schwule Männer, die Hauptgruppe der HIV-Infizierten. Das hat sicherlich vielfältige Gründe, aber es ist erstmal so.
Aber warum ist es in Deutschland anders als im Rest der Welt?
Naja, das liegt daran, dass also zum Beispiel in den osteuropäischen, nein, vor allen Dingen in Russland, Ukraine, sehr hohe Infektionszahlen durch IV-Drogenkonsum es gibt. Dort eben der Hauptübertragungsweg der IV, also das gemeinsame Benutzen von Spritzen ist, was einfach sehr viel IV-DrogenkonsumentInnen gibt und keine sauberen Spritzen zur Verfügung stehen. In Deutschland hat man das ja sehr, sehr schnell und sehr, sehr effizient auch eingedämmt, indem man dort, weil es einfach sehr leicht war, dort zu sagen, okay, wir stellen euch Spritzen zur Verfügung und dann haben wir das Problem nicht mehr. Und
okay.
Das hat man in Deutschland sehr schnell erkannt und hat das auch zur Verfügung gestellt. Und damit sind die Zahlen bei DrogenkonsumentInnen eigentlich relativ schnell wieder abgefallen und sind auch in Deutschland konstant niedrig. Und im afrikanischen Raum ist es so, dass der Hauptübertragungsweg eben heterosexueller Sex ist. Das ist, naja, angefangen hat es halt in den USA in der Community der schwulen Männer, ist dann von da aus nach Europa, Deutschland rübergeschwappt in der Community der schwulen Männern und hat sich dann nicht so in die heterosexuelle Gesellschaft aufgrund, dass man es früh erkannt hat. Man hat früh auch viel Prävention gemacht und dadurch hat man es geschafft, dass es gar nicht so, sich da nicht so verbreitet hat. Es ist natürlich auch eine Frage des Übertragungsweges. Eben die Darmschleimhäute sind besonders empfänglich.
Schwuler Sex unter Männern begünstigt die Übertragung, muss man einfach so sagen. Ja. Das heißt aber, zu der ursprünglichen Frage, es ist tatsächlich immer noch so, dass das den Großteil der Übertragungen ausmacht.
Genau.
Insofern,
die Frage war die Schwulenseuche, ne?
Genau. Ja, und insofern ist auch noch nicht, das nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Die Frage war eher, ob tatsächlich es noch dieses Vorurteil gibt, wer schwulen Sex hat, infiziert sich leichter mit HIV.
Also ich meine, ich glaube, es gibt Schwulenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft. Mhm. Die gibt es ganz sicher. Es gibt überhaupt eine Homofeindlichkeit oder auch eine Transfeindlichkeit. Also es gibt eine große Feindlichkeit. Alles, was nicht heterosexuell binär denkend ist, wird erstmal ausgegrenzt. Und ob man das jetzt so sehr noch mit HIV verbindet, ich kann es eigentlich gar nicht sagen. Aber natürlich steht, glaube ich, im Vordergrund, dass wir eine Homo- und Transfeindlichkeit in unserer Gesellschaft haben. Und dann kann man natürlich alles darauf aufbauen und sagen, ja, die haben AIDS. Aber genauso wie es den Rassismus gibt und man da vielleicht häufiger die Kombination, ja, die ne, Menschen aus Migrantinnen aus bestimmten Hochendemiegebieten haben, ihr habt ja alle AIDS, so kann man das da auch sagen, aber es sind eigentlich undifferenzierte Äußerungen.
Der erste Artikel, den ich gelesen habe, als wir vor Wochen darüber gesprochen haben, ob wir was zum Thema HIV machen, ist, dass ich habe es ja nochmal aufgerufen, ich glaube, es war ursprünglich auf MDR aktuell habe ich es jetzt hier, dass Russland ein massives HIV-Problem hat, weil das ja dort tabuisiert wird auch.
Ja,
genau. Und das trifft wahrscheinlich nicht nur auf Russland zu, oder? Da gibt es sicher auch andere.
Es gibt andere Länder, aber in Russland haben wir, wie ich schon vorhin sagte, das sind oft drogengebrauchende Menschen. Es gibt eben kein zur Verfügung stellen von Spritzen. Es gibt wenig Anlaufstellen. Homosexualität wird ja immer mehr auch verfolgt. Das heißt, in dem Moment, wo man Dinge ignoriert, verfolgt, Menschen aus diesen Gruppen an den Rand der Gesellschaft stellt, in dem Moment verliert man auch die Kontrolle, weil man keine gute Prävention mehr machen kann. Wenn ich keine schwule Szene mehr habe, kann ich nicht mehr präventiv hineinwirken in die schwule Szene. Wenn ich keine Drogenberatungsstellen, keine Anlaufstellen habe, kann ich auch dort nicht mehr präventiv hineinwirken. Ja. Dann verlagert sich das alles in den Untergrund und es ist ja damit nicht weg. Aber ich habe eben auch keine Möglichkeit mehr, zum Beispiel eben HIV-Prävention dort auch effektiv zu machen. Und deswegen ist das eigentlich
Das ist kontraproduktiv. Genau, kontraproduktiv, so hermetisch zu betrachten.
Genau.
Das wollte ich vielleicht noch sagen. Ende 2018 lebten weltweit 37,9 Millionen Menschen mit HIV und so circa 770.000 Menschen sterben so ungefähr pro Jahr in Zusammenhang mit der HIV-Infektion. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich wesentlich höher, oder? Kann man das sagen?
Naja, klar, die Dunkelziffer, du sagst jetzt schon so im Zusammenhang mit HIV.
Ja, das steht da so vorsichtig vor mir, das wollte ich übernehmen.
Das ist ja eben, das ist wie mit Corona, haben wir das ja jetzt sagen, auch gelernt. Ne?
Oder an, genau.
Die 90-Jährigen, die sind sie jetzt mit oder an gestorben. Und so ist es heute natürlich auch, Menschen mit HIV sterben natürlich auch, wenn sie gut behandelt sind irgendwann. Und dann weiß man natürlich nicht mehr, weiß ich jetzt, wie das statistisch erhoben wird, ob die jetzt mit oder an HIV gestorben ist oder an AIDS gestorben ist, ist dann immer ein bisschen unklarer. Hm.
Letzte Frage von meiner Seite, ich will dich da nicht, du kannst gerne. Ja. Was wünschst du dir, Was wünschst du dir quasi an Unterstützung, Gesellschaft, Regierung? Also was würde eure Arbeit merklich erleichtern?
Du hast das vorhin gesagt, dass ihr im Grunde genommen mit der EZF, ihr übernimmt da staatliche Aufgaben. Macht ihr im Auftrag des Staates das, weil gesagt, ihr macht das? Oder ja, genau. Oder müsst ihr es machen, weil es der Staat nicht macht?
Nein, also wir machen das, dafür werden wir ja auch finanziert.
Genau.
Der Staat hat das einfach an uns abgegeben, weil das ist so ein bisschen historisch auch bedingt. In den 80er Jahren hat man gesagt, die Prävention für die Allgemeinbevölkerung bleibt bei der BZGA. Das ist ja Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und weil es aber eine sehr zielgruppenspezifische Erkrankung war, das heißt, weil man gesehen hat, schwule Männer sind besonders betroffen gewesen und der Staat gesagt hat, naja, so richtigen Zugang zu der Community der schwulen Männer haben wir jetzt nicht, das überlassen wir vielleicht eher Organisationen, die sich gegründet haben, und das waren damals die AIDS-Hilfen aus der Community der schwulen Männer, das überlassen wir denen, die wissen, wie sie sie erreichen, womit sie sie erreichen und wie das gut laufen kann. Und so hat sich das entwickelt, dass immer mehr Gruppen auch dazugekommen sind. Dann kamen die Drogengebrauchenden, wo man gesehen hat, okay, hier muss man was tun, weil sonst steigen da auch die Zahlen. Und hat dann gesagt, okay, die Drogengebraucher, Selbstorganisationen haben sich dann auch zusammengeschlossen, haben sich in AIDS-Hilfen mit angeschlossen und haben, und so machen auch da die AIDS-Hilfen die Prävention in dem Bereich.
Okay, zurück zu meiner Frage. Was stünde ganz oben auf deiner Wunschliste?
Naja, also gesellschaftlich steht auf meiner Wunschliste, dass sich Menschen damit mehr befassen und eben ihr Wissen nochmal auffrischen und das wirklich auch verankern, dass eine HIV-Infektion einen nicht anspringt wie Corona und dass man also ein bisschen gechillter damit umgeht und dementsprechend auch Menschen mit HIV nicht ausgegrenzt werden. Staatlich würde ich sagen, ist das Thema Zugang zu Versorgung, also Menschen, die keinen Zugang zu Versorgung haben, sich aber hier in Deutschland befinden, warum und unter welchen Umständen auch immer, die müssen einen Zugang zu einer HIV-Therapie haben, weil sie sonst einfach sterben oder nur miserabel überleben. Im Bereich von der Drogenpolitik, ich glaube, wir haben eine restriktive Drogenpolitik, die einfach dringend überholungsbedürftig ist. Mhm. Und an Menschen mit HIV würde ich mir wünschen, dass sie manchmal ein bisschen mutiger sind und ein bisschen selbstverständlicher mit ihrer HIV-Infektion umgehen. Weil ich glaube, so diese Jahrzehnte der Stigmatisierung und Diskriminierung führt auch dazu, dass Menschen sich schon im vorauseilenden Gehorsam selber zurücknehmen. Und das führt zu so einer verinnerlichten Stigmatisierung, wo Menschen dann schon ohne dass sie irgendwas Schlechtes erlebt haben, sich sofort zurücknehmen, sofort sagen, oh je, ich habe was Falsches getan, ich bin schlecht, und das darf kein anderer wissen. Und ich glaube, Sex haben wir alle hoffentlich oder viele oder die meisten. Und das ist ja eigentlich auch eine ganz nette Geschichte. Und das wollen wir auch weiter haben. Und wenn das dann passiert ist, man verzichtet ungern. Und wenn jetzt eine HIV-Infektion dazugekommen ist, dann ist es heute wirklich kein Beinbruch mehr. Und Menschen können damit offen umgehen und können damit auch ganz selbstverständlich leben, können damit alt werden, Kinder kriegen, Familie gründen und alles.
Wenn ich jetzt ein Date habe oder du oder Rüdiger oder wie auch immer, ein Tinder-Date oder sonst irgendwie, dann sage ich aber nicht beim ersten Treffen, wenn ich mich gut verstehe, sage ich nicht gleich, dass ich HIV-positiv bin, oder?
Naja, das ist so ein bisschen eine Geschmackssache. Also die einen machen es, die anderen machen es nicht. Ich finde...
Aber ja, du sagst, weil du dir auch mehr Offenheit wünschst.
Ja, aber ich meine, das beim ersten Date, das ist immer so eine Sache, was erzähle ich beim ersten Date? Also erzähle ich auch nicht irgendwie von meinem, keine Ahnung, von meinem Fußpilz oder von meiner Gastritis oder sonst irgendwas. Also,
manche tun das schon.
Ja, und oder eben, manche tun es, manche finden, das ist wichtig.
Also
oder
ist auf jeden Fall schlauer danach.
Ja.
Manchmal.
Ja, und wie der andere reagiert. Also, man erzählt eh nicht die ganze Lebensgeschichte, also ist ja überhaupt auch nicht. Und was man erzählt, das muss, glaube ich, jedem selber überlassen bleiben. Der eine sagt das und der andere das.
Ja, das ist aber gut. Man muss es nicht.
Nein.
Genau.
Nee. Also, ist, ja. Solange man irgendwie für den nötigen Schutz sorgt, genau, also rein rechtlich gesehen, das heißt ein Kondom oder eben ich weiß, dass ich stabil unter der Nachweisgrenze mit meinen Viren bin, dann ist der andere geschützt und dann muss ich nicht. Und dann ist es natürlich bei dem Gegenüber die Frage, will er oder sie sich schützen? Das ist ja die andere Frage, wenn du jetzt weißt. Und dann, wenn diejenige jetzt sagt oder derjenige sagt, ja, lass uns ein Kondom benutzen und ich sage, na ja, eigentlich, also HIV-mäßig brauchst du mit mir jetzt kein Kondom, weil ich ne, positiv bin. Und dann könnte es natürlich ein Gesprächsthema werden, wenn ich sage, okay, wenn wir wollen, könnten wir, wenn du dem traust, das ist natürlich auch eine Sache, traust du dem, dass ich unter, ne, wenn du jetzt beim Tinder-Date mich nicht kennst, dann musst du das erstmal wissen. Du musst wissen, ob du mir damit vertraust. Und das muss dann ausgehandelt werden.
Ja. Die Bereitschaft, Kondome zu tragen, hat er aber nicht abgenommen, oder? Das ist nach wie vor in jedermanns, jeder Frau's Hinterkopf, zu wissen, okay, ist schon besser,
ich trage der Kondom. Ich weiß jetzt die ganz genauen Zahlen nicht, aber ich bilde mir ein, dass es jetzt keinen dramatischen Absturz des Kondomgebrauchs gibt.
Ja, also ich denke, das ist Usus geworden irgendwie.
Ja, es ist Usus, aber es ist eben auch nicht flächendeckend und das ist nie gewesen und das wird es auch nicht sein. Und es gibt in bestimmten Gruppen wird es mehr gebraucht und in anderen Gruppen weniger. Also ja, ich glaube,
Aufklärung ist weiter nötig.
Auf jeden Fall. Also ich meine, neben HIV gibt es andere Geschichten, wo sexuell übertragbare Infektionen, worüber wir uns zumindest alle mal Gedanken machen sollten, wie man, und es geht ja immer darum, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Man kann Risiken im Leben nicht tilgen, dann würde man nicht mehr leben, aber man muss Risiken handelbar machen, man muss sich dessen bewusst sein, sich informieren und dann sagen, okay, das gehe ich ein und das gehe ich nicht ein. Wenn ich Fallschirm springe, weiß ich auch, dass es bestimmte Risiken gibt und doch manchmal tun es Menschen und im Flugzeug steigen, Auto fahren, über die Straße gehen, Fahrrad fahren, das sind alles Risiken, Dinge, die mit Risiken verbunden sind und so ist das beim Sex auch, da gibt es bestimmte Risiken, die muss ich reflektieren und dann kann ich schauen, wie ich mich vor bestimmten Dingen schütze.
Ja. Ich wäre am Ende meines Sendeablaufs angekommen. Jetzt die Frage, haben wir dich irgendwas nicht gefragt, wo du denkst, warum konnte ich das nicht noch loswerden? Möchtest du noch was loswerden?
Ach nö, ich glaube nicht.
Ich fand's, ja, schön ist der falsche Ausdruck, ich fand's interessant und mir war es irgendwie schön, da zu dem Thema irgendwie zurückzukehren, muss man auch sagen. Es gab Zeiten, wo ich mich mehr damit beschäftigt habe, das muss ich zugeben. Gut, vielen Dank, liebe Heike Gronski. Wenn man noch mehr wissen will zu dem Thema, dann natürlich auf der Seite der Deutschen AIDS-Hilfe. Man kann dich auch persönlich da fragen.
Du bist absolut offenbar.
Ich bin offen. Du möchtest auch angesprochen werden.
Klar, auf jeden Fall.
Okay, vielen Dank fürs Kommen.
Sehr gerne, es hat mich gefreut, hier zu sein.
Ja, schönen Tag noch.
Dankeschön.
Ja. Wir sagen auch tschüss.
Tschüss, vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.